Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, Gemeinschaft mit unserem Herrn und Lebensretter, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich lese mal aus dem 4. Kapitel bei Markus die ersten Verse. Und Jesus fing abermals an zu lehren am Meer, und es versammelte sich sehr viel Volk zu ihm, sodass er in ein Schiff treten musste und auf dem Wasser sitzen. Und alles Volk stand auf dem Land am Meer, und Jesus lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen. Jesus lehrt Menschen von einem Boot aus. So könnte dieses Bild überschrieben sein, das ich Ihnen hier auf den Beamer bringe. In biblischen Geschichten des Neuen Testaments spielen Boote eine Nebenrolle. Aber diese Nebenrolle, die die Boote da spielen, die ist so wichtig und so ausgeprägt, dass wäre das möglich, man dem Boot einen Oscar für den besten Nebendarsteller geben möchte. Ohne das Boot der Fischer Simon und Andreas gäbe es diese herrliche Geschichte nicht, die uns vom wunderbaren Fischfang erzählt. Die ganze Nacht haben die beiden Brüder gefischt und nichts gefangen. Und auf das Wort Jesu fahren sie noch einmal hinaus und der Fang wird unübersehbar groß. Ohne das Boot, auf dem die Jünger in den Sturm geraten, der ihr Leben auf dem See Genezareth zu bedrohen scheint und sie in großer Angst um ihr Leben zu Jesus schreien, gäbe es diese Kindergottesdienst-Trostgeschichte nicht, die für ein ganzes Christenleben reichen kann, in der nämlich Jesus den Sturm und die aufgetürmten Wellen bedroht und zum Schweigen bringt. Ohne das Boot, aus dem Petrus mitten auf dem See ins Wasser steigt, Sie kennen diese Geschichte, ohne dieses Boot, aus dem Petrus mitten auf dem See ins Wasser steigt, um dann dem seewandelnden Jesus entgegenzugehen, gäbe es diese Geschichte nicht, in der Jesus dem dann so erbärmlich Ertrinkenden, um Hilfe Schreienden die Hand reicht und ihn aus dem Wasser zieht. Boote. Meine Enkelkinder, Henny, 5, Jonna, 1,5, gehen ohne Boote nicht in die Badewanne. Das werden Sie wahrscheinlich von Ihren Kindern und Enkeln auch so kennen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Urerkenntnis, dass man in gefährlichen Situationen einen festen Platz braucht, an dem man sich bergen kann. Und der Urtyp des rettenden Bootes ist dabei in unserer Bibel die Arche Noah. Die Plastikboote in der Badewanne meiner Enkelinnen sind keine neutestamentlichen Boote, aber die Playmobil-Männchen, die nicht schwimmen können, gehen da drin nicht unter. Wenn Jesus aus einem Boot predigt, dann tut er das nicht nur, weil das Wasser seine Stimme verstärkt, die dann am Ufer die dastehenden Menschen lauter und besser erreichen soll, sondern es gibt uns auch eine Botschaft. Da, wo es gefährlich im Leben werden kann, liebe Leute, oder gefährlich ist, schenke ich euch Gott, meinen Vater, der euch festen Grund zu geben vermag, wenn die Wogen eines unberechenbaren Lebens euch zu ersäufen drohen. Und darauf kommt es ja im Konfirmandenunterricht an, an den viele von uns allen heute sicherlich denken und den ich mit euch als Mitkonfirmandin hier vorne sitzend geteilt habe. Übrigens war das damals noch ein ganz anderes Bild in der Kirche. Da saßen nämlich noch all die Engelwelches mit ihren Trachten im Gottesdienst. Darauf kommt es im Konfirmandenunterricht an, zu hören und zu lernen und wenn es denn irgend möglich ist, auch zu begreifen und zu glauben, dass uns Jesus für unser Leben in ein Boot einlädt, auf dem wir an schönen Tagen des Lebens Gott beschützt sitzen können, diese Tage genießen können und auf dem wir an den wilden Tagen geborgen sein können. Zwar nass werden, aber nicht untergehen. Davon verstehen viele, die 50 oder mehr Jahre konfirmiert sind, viel vom Nasswerden im Leben. Auf meinem Konfirmationstisch im Jahr 1970, es war ein schöner, geradezu sommerlicher Tag. Sie fragten vorhin, Bruder Kochlovius, wie war das Wetter? Im Mai 1970 standen auf meinem Konfirmationstisch von meiner Mutter gefaltete Boote oder Schiffchen als Servietten. Ich weiß nicht, ob das war damals so eine Mode. Vielleicht ist es heute auch noch eine Mode, weiß ich nicht. Aber Servietten, zack, 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 und schon hat man ein Schiffchen gefaltet. Diese Servietten, Schiffchen, viele von euch kennen das, waren zum Boot gefaltet. Natürlich denkt kein normaler Mensch bei diesen Serviettenbooten an all die evangelischen Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber manchmal, liebe Gemeinde, heute Morgen legt sich Gott ganz unbemerkt, übersehen oder auch nur in einem ganz übertragenen Sinne in unser Leben. Und darum nehme ich dieses Schiffchen, dieses Papierschiffchen zum Ausgangssymbol meiner Predigt. Jesus trat in ein Boot und predigte. Wir als christliche Gemeinde sind mit Jesus zusammen unterwegs im selben Boot. Typisch, diese Konfirmationsbilder. In meiner Gemeinde in Ostfriesland gab es die Idee, alle Konfirmandinnen und Konfirmanden eines Jahrganges in einem der Fischerkähne, die an den vielen kleinen Entwässerungskanälen lagen, zu fotografieren. Das war eine ziemliche katastrophale Idee, weil es war eine Riesensauerei, weil das Boot wackelte und einer fiel rein. Also am Ende haben wir dann fast immer im Haus Gottes fotografiert, in der Kirche. Und das macht ja Sinn, denn auch das Haus ist ein häufiger Nebendarsteller in Jesus-Geschichten. Und die Kirche nennen wir ja Haus Gottes. Zu Zachäus sagt Jesus: Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ein Lahmer, der von Vieren getragen wird, gelangt durch ein Loch im Dach des Hauses in das Haus, in dem Jesus ihn heilt. Und Jesus selbst sagt einmal: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, eine davon ist für euch. Das bunte Gotteshaus ist das Haus, in dem wir wohnen, in das wir andere einladen können, in dem wir uns mal auch einschließen können, in dem wir den Zimmern unseres Lebens die Farben eines gesegneten Lebens geben dürfen. Das möglicherweise die einen oder den anderen von euch Überraschende nun ist, dass ich dieses Schiffchen hier, dieses Boot mit ganz wenigen Änderungen in ein Haus verwandeln kann. Jesus ist nicht allein mit uns in einem Boot, sondern er ist auch mit uns in den Häusern, in denen wir leben. Im Kindergottesdienst singen unsere Kinder: Gott baut ein Haus, das lebt, aus lauter bunten Steinen, aus großen und aus kleinen, eins, das lebendig ist. In dieses Haus, das haben wir im Konfirmandenunterricht gelernt und vielleicht auch wieder vergessen, weil Konfer ja auch damals jedenfalls ein bisschen langweilig war. Ich habe kaum Erinnerungen an den Konfirmandenunterricht bei meinem Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dieses Haus ziehen wir mit der Taufe ein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein, sein Haus hat offene Türen. Und dann erinnere ich mich doch an etwas aus der Konfirmandenzeit, vielleicht ihr auch. Wir standen mal in einer Konfirmandenstunde hier um den Taufstein und Vater zeigte uns, dass der Stein mit sich beim Einhauen des Spruchs, der da drauf steht, irgendwie im Platz versehen hatte. Beim Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Beim Wehret hat er es gerade noch so hingekriegt, indem er sozusagen das H und das R zusammengemacht hat. Aber kommen konnte er nur mit einem M schreiben. Das ist so eine Erinnerung, an die ich mich noch erinnere. Im Taufstein, der das Haus unseres Gottes ganz besonders schmückt. Konfirmation, goldene, diamantene, eiserne Gnaden, was kam dann? Gnadenkonfirmation? Kronjuwelenkonfirmation. Konfirmation, das alles hat ja mal mit der Taufe angefangen. Ich sage bei jeder Taufe, Christus beansprucht dich für sich. Der Gott aller Gnade, der dich berufen hat zu einem Leben im Bereich seiner ewigen Herrlichkeit und Liebe, der stärke dich zu allem Guten und bewahre dich vor allem Bösen. Und diese Taufe, die bei den meisten von euch, wie auch bei mir, da am Taufstein angefangen hat. Anna, bin ich eigentlich mit Anne-Dore zusammengetauft worden damals? Ne? Gut, hätte ich mir ganz schön vorgestellt, aber diese Taufe, die setzt uns mit Jesus ins selbe Boot, weil ja auch er getauft wurde, damals von Johannes. Und der Himmel tat sich auf und eine Stimme sprach zu ihm, was wir seitdem bei jeder Taufe hören, du bist mein geliebtes Kind. Nun wird ja nicht jeder jemals konfirmierte Mensch, Pastorin oder Kirchenvorsteherin, und eine nicht geringe Anzahl an konfirmierten Menschen verabschiedet sich ja auch mehr oder weniger schnell von Gemeinde und Kirche. Ich treffe nach einigen Jahren Lars und Monika. Die habe ich beide mal in meiner ersten Gemeinde konfirmiert. Die haben sich schon im Konfirmandenunterricht ineinander verliebt. Manchmal beginnen da ja ziemliche Segensgeschichten. Die haben geheiratet und als ich sie nach vielen Jahren auf die kirchliche Trauung anspreche, drucksen die beide so herum und sagen, wir sind ja aus der Kirche ausgetreten. So ist das, schade, schmerzlich, aber Gang der Welt. Und manche behaupten ja auch dafür gute Gründe zu haben, die ich nicht einmal leugne, die ich gar nicht leugnen kann. Aber das Wunder der Taufe ist auch, dass man aus der Taufe nicht austreten kann. Wer einmal das Taufkleid anhatte, dem blüht die Liebe Gottes bis über die Enden der Welt hinaus, und zu diesen Enden der Welt rechne ich auch das Ende der Liebe zur Kirche und zur Gemeinde. Und wieder verändere ich das ursprünglich mal als Schiffchen begonnene Faltbild, aus dem dann das Haus wurde, und es wird zur Erinnerung an die Taufe. Ganz wenige Handgriffe. Ich falte es auseinander und ich habe eine Erinnerung an das Taufkleid. Mit viel Druck haben wir damals Bruder Kochlovius im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt. Ja, jetzt nickt er. Das ist übrigens bei vielen Menschen meiner Konfirmation die wesentliche Erinnerung an den kirchlichen Unterricht am Dienstag oder am Donnerstag. Boah, was haben wir auswendig gelernt? Und bei Elternabend zur Konfirmation, wenn ich fragte, wie war das bei Ihrer Konfirmation, dann hieß es, auswendig lernen. Ich habe das in meinem Amt immer für falsch gehalten, aber es ist ein Schatz, wenn man beten kann, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und den lieben Gott mit seinen Gebeten erinnern kann, ey Mensch, hey Gott, du kennst mich doch, ich bin's, ich rede jetzt mit dir. Und du kannst jetzt nicht so tun, als ob du mich nicht siehst oder mich nicht hörst oder mich nicht kennst, denn bei der Taufe hast du mir versprochen, ich kenne dich mit Namen. Es ist auch ein Schatz für eine Gesellschaft, denn wer es nicht vergisst, dass da mal im Leben Taufe war, der beteiligt sich nicht mehr an den großen und den kleinen Schweinereien in dieser Welt. Der ist freundlich zu Flüchtlingen, schreit nicht, das Boot ist aber voll, sondern rückt, um Platz zu machen oder bietet Baupläne für neue Boote an. Der betet, dass Gott den bösartigen Sprücheklopfern in Politik und Gesellschaft doch endlich mal das Maul stopfen möge und dass er diesen Menschen die Liebe zum Nächsten ins Herz lege. Und das alles unter dem Zeichen, dass ich nun aus dem Papierschiffchen entwickeln kann, unter dem Zeichen des Kreuzes. In vielen Gemeinden bekommen Konfirmandinnen in unserer Zeit Kreuze zum Umhängen als Gabe ihrer Gemeinde. Ist das bei Ihnen auch so, Bruder Kochlovius, oder gibt es was anderes?
Holzkreuze.
Also auch hier in dieser Gemeinde bekommen die Konfirmandinnen ein Holzkreuz zum Umhängen als Gabe ihrer Gemeinde. Und das macht Sinn. Aber dieses Kreuz ist dann auch Signal für eine Bindung. Für eine Bindung an Jesus, der Leute braucht, die gegen die Bösen und gegen das Böse antreten. Die nicht den Mund halten, wenn andere lieblos in die Pfanne gehauen werden. Egal wie anders diese anderen sein mögen. Das Kreuz ist immer Erinnerung an die Liebe zu Gott, zu Jesus und zu den Menschen. Nun hat sich mein verändertes Schiffchen so verändert, dass es die Kreuzform angenommen hat. Und vielleicht wundert sich jemand über das Loch in der Mitte dieses Kreuzes. Die mit Jesus im Boot sitzen, mit ihm im Gotteshaus leben, sich ihrer Taufe bewusst sind, die sehen in diesem Loch den Weg, der sie eines Tages in den Himmel bringen wird, von dem wir hoffen, dass die bereits gestorbenen Mitkonfirmandinnen, deren Namen wir vorhin ja gehört haben, aber natürlich alle Gestorbenen, ihn erreichen werden oder erreicht haben. Jesus Christus bietet uns ein Schlupfloch in den Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, viel lieber als ein schlichtes Loch hätte ich ein Schlüsselloch gezeigt, mit dem ich meine Predigt schließe. Wir haben als Kinder und als Konfirmandinnen, Bruder Kochlovius, wenn hier in der Kirche Gottesdienst war oder Trauungen waren, weil bei den Trauungen gab es hinterher immer Bonbons oder Geld, das dann irgendwann geworfen wurde, haben wir immer durch das Schlüsselloch an der großen Kirchentür geguckt, wie weit sind die schon? Und wenn der Pastor dann die Arme hob, dann war das für uns nicht Zeichen zum Segen, sondern das war für uns das Zeichen dafür, jetzt uns bereit zu machen, Bonbons zu fangen oder Geld einzusammeln. Ein Blick durchs Schlüsselloch auf den Altar, auf den segnenden Pastor, den wir damals gar nicht so als segnend wahrgenommen haben, aber so haben wir immer auch ein bisschen diesen Segen bei jeder Trauung als Kinder mitbekommen. Und deswegen hätte ich Ihnen gerne dieses Schlüsselloch nochmal zum Schluss gezeigt. Im Kreuz wo das Loch drin ist, oder durch das Kreuz zu schauen, das bedeutet für uns, darauf zu schauen, was unserem Leben blüht, wenn es zu Ende geht. Und was denen geblüht hat, die als eure Lieben schon vorangegangen sind. Ewiges Leben in der Freude der Kinder Gottes. So segne und bewahre euch Gott und erlasse euch allezeit einen Platz in seinem Boot mit Jesus suchen und finden. Amen. Die Gnade Gottes und die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, die mehr ist, als wir uns ausdenken oder ausmalen können, bewahre eure Herzen und Sinne bei diesem Herrn und Heiland. Amen.